Sofort nach der Schule lief Joel nach Hause, um die Gitarre zu holen. Unterwegs kaufte er bei Enströms Kartoffeln und Butter. Bevor er den Laden betrat, fuhr er sich hastig durch die Haare. Aber er hatte Pech. Enström persönlich stand hinter dem Tresen. Joel sah sie von Weitem im Lager. Er versuchte, seinen Einkauf so lange wie möglich auszudehnen, aber die Tanten knufften ihn von hinten. Er musste bis zum nächsten Tag warten. Als er zu dem Haus kam, in dem Kringström wohnte, stand das schwarze Orchesterauto davor. Heute war Kringström also da. Er öffnete die Tür mit einer Klarinette in der Hand. Aus dem Hintergrund war Musik zu hören.
»Siam Blues«, sagte Kringström, »komm rein!«
Dann stand er im Vorraum und spielte zu der Platte, während Joel seine Jacke auszog. Mitten in der Melodie wechselte Kringström von der Klarinette zu einem großen Saxophon mit Bassstimme. Joel lauschte fasziniert. Kringström konnte wirklich spielen. Joel betrachtete seine Hände. Die Finger waren kurz und knubbelig, trotzdem erreichten sie alle Knöpfe, auf die sie drücken mussten. Die Musik war zu Ende. Kringström stellte das Saxophon ab. Sie hatten das größte Zimmer mit den Notenständern betreten. Joel saß auf dem Fußboden und holte die Gitarre aus der Höhle. Kringström nahm sie in die Hände, drehte und wendete sie. Joel machte sich schon Sorgen, sie könnte nicht gut genug sein.
»Wo hast du die denn her?« fragte Kringström.
»Ich hab sie geliehen«, antwortete Joel.
»Das ist eine alte, schöne Gitarre«, fuhr Kringström fort. »Solche Gitarren werden nicht mehr hergestellt. Und wenn, dann kosten sie Tausende von Kronen.«
Bei dem Gedanken schwindelte es Joel. Diese Gitarre hatte bei Simon an der Wand gehangen, solange Joel ihn kannte. Simon wusste bestimmt nicht, dass sie so wertvoll war.
»Aber die Saiten sind schlecht«, sagte Kringström. »Wir müssen sie austauschen.«
»Ich hab keine anderen«, sagte Joel. Kringström zuckte mit den Schultern.
»Ich hab welche. Wenn man ein Orchester leitet, muss man eingerichtet sein wie eine Autowerkstatt. Reserveteile für alle Instrumente parat haben.«
Er suchte neue Saiten hervor. Joel sah zu, wie er die alten abnahm und die neuen einspannte. Dann nickte Kringström zum Klavier hin.
»Schlag mal ein A an«, sagte er.
Joel wusste nicht, wo dieser Ton auf dem Klavier war. Er musste fragen.
»Die nächste weiße vor der letzten der drei schwarzen Tasten«, sagte Kringström.
Seine Stimme klang nur ein bisschen irritiert. Joel schlug mit dem Finger darauf.
»Du brauchst nicht zu hämmern«, sagte Kringström.
Joel schlug die Taste noch einmal an, diesmal weicher. Und Kringström stimmte die Saiten. Dann gab er Joel die Gitarre. Und sie begannen zu üben. Nach einer Stunde taten Joel Finger, Rücken und Handgelenke weh. Er dachte, das würde er nie schaffen.
»Du lernst es schon noch«, sagte Kringström, als die Stunde vorbei war. »Aber es wird eine Weile dauern.«
Er sagte Joel, was er bis zum nächsten Mal lernen sollte.
»Mehr als zweimal in der Woche schaffe ich nicht«, sagte Kringström. »Und dann müssen wir uns noch einig werden, wie du bezahlst.«
Joel wurde es ganz kalt. Wollte Kringström dafür bezahlt haben? Er hatte gedacht, der tat das, weil es ihm Spaß machte. Kringström sah, wie erschrocken Joel war. Sein Gesicht zerfloss in einem breiten Lächeln. Das hatte Joel noch nie gesehen, dass Kringström fröhlich aussehen konnte.
»Du kannst mir putzen helfen«, sagte er. »Ich will kein Geld, aber du kannst die Platten und Notenständer abstauben. Und abwaschen, wenn nötig. Kannst du abwaschen?«
»Ja«, sagte Joel.
»Und ich kann auch putzen.« »Das können Jungen sonst nicht«, sagte Kringström. »Aber ich kann das«, sagte Joel.
Kringström nickte.
»Dann machen wir es so. Heute musst du noch nicht, aber beim nächsten Mal fangen wir an. Eine Stunde mit der Gitarre, eine Stunde mit der Tassenbürste und dem Staubtuch in der Hand.«
Als Joel das Haus verließ, tauchte der Windhund plötzlich hinter der Ecke auf. Joel hatte ein Gefühl, als habe sie auf ihn gewartet. Sofort war er auf der Hut.
»Kannst du nun Gitarre spielen?«
fragte sie.
»Ist doch klar, dass es eine Weile dauert«, sagte Joel. »Das mit den Handgelenken und den Fingern und allem. Was meinst du, wie viele Töne man lernen muss?«
Joel setzte sich in Bewegung. Sie folgte ihm. Eine ganze Weile tänzelte sie neben ihm her und um ihn herum. Hin und wieder lief sie ein paar Meter vor, umkreiste Joel, Sie war wirklich wie ein Hund. Sie waren am Fuß des Hügels angekommen. Joel dachte, der Windhund würde umkehren und nach Hause laufen, aber das tat sie nicht. Sie folgte ihm weiter. Fast gefiel es ihm, so neben ihr herzugehen. Abgesehen davon, dass der Windhund schneller als alle anderen lief, war sie auch ziemlich hübsch. Und nicht dumm. Joel wusste, dass es entschieden miesere Gesellschaft als ihre gab. Sie erreichten das Gemeindehaus. Woher der Gedanke kam, wusste Joel nicht. Es geschah nur allzu oft, dass er erst redete, bevor er dachte. Das war so ein Moment. Das Plakat im Schaukasten, das den Film dieser Woche ankündigte, sah nicht besonders aufregend aus. Ein Mann und eine Frau in altmodischer Kleidung standen umschlungen da und starrten mit Entsetzen auf etwas, von dem niemand wusste, was es war. Joel vermutete, dass es ein Liebesfilm war, aber da er für Jugendliche verboten war, hatte er vielleicht trotzdem etwas Spannendes zu bieten. »Hast du Lust, ins Kino zu gehen?« fragte er und zeigte auf das Plakat.
»Aber der ist doch für Jugendliche verboten«, sagte der Windhund.
»Ich weiß, wie man trotzdem reinkommt«, sagte Joel. »Und auch noch ohne Eintritt zu bezahlen.«
»Ich glaub dir kein Wort«, sagte sie.
Aber Joel merkte, dass sie neugierig geworden war.
»Willst du nun ins Kino gehen oder nicht?«, fragte er.
»Ich möchte schon.«
»Aber du musst mir versprechen, dass du niemandem erzählst, wie ich das anstelle.«
»Ich verspreche es.«
»Wenn du es weiter sagst, machen es alle wie ich. Und dann muss Engmann es ja merken. Dann funktioniert es nicht mehr.«
Engmann war Kinoaufseher. Bisher hatte er noch nicht entdeckt, dass Joel einen Weg kannte, wie er ohne zu bezahlen ins Kino gelangte, egal ob der Film für Jugendliche verboten war oder nicht. Joel zeigte auf die Autowerkstatt auf der anderen Straßenseite.
»Viertel nach sieben musst du hier sein«, sagte er, »und erzähl niemandem was.«
Sie versprach es. Dann lief sie nach Hause. Joel sah ihr nach. Wie ein Strich verschwand sie entlang der Straße. Einen kurzen Moment versuchte Joel, sich den Windhund in durchsichtigen Schleiern vorzustellen. Und darunter nackt? Aber der Gedanke erschreckte ihn. Dann lief er los. Es war höchste Zeit fürs Mittagessen. Samuel kam nach Hause. Und er war nüchtern. Beim Essen beobachtete Joel ihn heimlich. Aber Samuel wirkte wieder wie immer. Danach setzte er sich auf den Stuhl neben das Radio und blätterte in der Zeitung. Um sieben zog Joel seine Jacke an. Samuel ließ die Zeitung sinken und sah ihn an.
»Willst du heute Abend schon wieder weggehen?«
»Ich muss nur ein paar Bücher in der Bibliothek abgeben.«
»Aber da bist du doch erst vor ein paar Tagen gewesen.«
»Ich lese eben viel.« Samuel legte die Zeitung auf seine Knie.
»Zeig mir mal, was du liest.«
Joel ging in sein Zimmer und holte ein Buch, eins, das er gerade erst angefangen hatte. »Meuterei auf der Bounty«. Wovon es handelte, wusste er schon. Von einem alten Segelschiff, dessen Besatzung den Kapitän gezwungen hatte, das Schiff zu verlassen. Sie hatten ihn in eine Jolle verfrachtet und dann konnte er zusehen, wie er klarkam.
»Vielleicht ist das was für mich«, sagte er. »Ich sollte wirklich mehr lesen, aber ich schlafe immer darüber ein.«
»Ich leihe es dir«, sagte Joel. Dann ging er. Engmann öffnete gerade die Türen und machte Licht im Foyer. Seine Frau saß an der Kasse. Noch war niemand gekommen. Jetzt kam der Filmvorführer. Er hieß Tunström. Eigentlich war er Schlachter, aber solange Joel ihn kannte, kümmerte er sich um die Projektoren. Manchmal schlief er ein da oben neben seiner Maschine. Dann war sein Schnarchen bis in den Zuschauerraum zu hören. Joel zuckte zusammen. Der Windhund war an seiner Seite aufgetaucht. Sie war rot im Gesicht. Joel vermutete, dass sie den ganzen Weg von zu Hause hierher gelaufen war. »Wir müssen hier warten«, sagte Joel.
»Und du hast dir das wirklich nicht ausgedacht?«
»Geh doch nach Hause, wenn du mir nicht glaubst.«
Der Windhund blieb. Sie fragte nicht mehr. Allmählich wurde es halb acht. Es kamen nur wenige Besucher. Engmann stand am Eingang und sah unzufrieden aus.
»Wahrscheinlich ist es kein guter Film«, sagte Joel, »aber immerhin ist er für Jugendliche verboten.«
Jetzt war es soweit. »Geh einfach hinter mir her«, sagte Joel, »und zwar so leise du kannst.« Hastig führte er sie über die Straße und auf den Hinterhof vom Gemeindehaus. Dort tastete er sich im Schatten an der Wand entlang. Der Windhund war ganz dicht hinter ihm. Er erreichte die Treppe, die in den Keller führte. Vorsichtig legte er die Hand auf den Türgriff. Wenn er ihn anhob und gleichzeitig an der Tür zog, öffnete sie sich. Joel holte seine Taschenlampe hervor. Er hatte nicht vergessen, sie in die Tasche zu stecken. Der Windhund sah ängstlich aus.
»Da unten ist doch kein Kino«, sagte sie.
»Willst du mitkommen oder nicht?«, fragte Joel. »Der Film hat wahrscheinlich schon angefangen.« Sie glitten in das Dunkel hinein. Joel leuchtete, damit sie sehen konnten, wohin sie die Füße setzten. Vorsichtig gingen sie die Treppe hinauf, die zu der Bühne hinter der Leinwand führte. Der Windhund zögerte, aber Joel zog sie mit sich. Jetzt konnten sie das Bild von hinten sehen. Joel zeigte auf eine Treppe an der einen Schmalseite der Bühne. Oben angekommen, öffnete Joel vorsichtig die Tür. Niemand war auf der Galerie. Sie setzten sich in die vorderste Reihe. Der Film hatte gerade angefangen. Der Windhund war immer noch nervös.
»Und wenn Engmann kommt?«
»Was hat er hier zu suchen, wenn doch niemand da ist?« Sie widmeten sich dem Film. Der war wirklich sehr langweilig, aber der Windhund kicherte, wenn sich die Schauspieler küssten. Joel beugte sich zum Geländer vor und guckte in den Zuschauerraum. Er hatte die Eingangstür schlagen hören. Offenbar waren noch mehr gekommen, die den langweiligen Film sehen wollten. Er zuckte zusammen. Zuerst dachte er, er hätte sich getäuscht, aber dann erkannte er sie. Sonja Mattsson, Enströms Verkäuferin. Und sie war nicht allein. Sie hatte einen Mann bei sich. Ein Mann, der sich neben sie setzte und ihre Hand hielt. Joel verspürte einen Stich von Eifersucht. Mehr als Eifersucht. Ein Gefühl, das er noch nicht richtig kannte.